Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Cleos Welt und Cleos Jagdwelt, Henrik Lott, Jagdschule Kretschmer, Part, Remfeld Precision Gun Care, Stille im Wald, MGH, Merkel Gschwenter Handels GmbH, Tramut Hinners, K&K Premium Jagd und Jagd und Hund.
Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir sind hier am Freitag heute auf der Jagd und Hund 2025 beim FSW-Podcast in unserem mitgebrachten Studio. Wie viele immer fragen, ob ihr das aus Hannover mitgebracht habt. Meine heutigen Gäste sind Oliver Opitz und Jan Riedel vom Deutschen Bogenjagdverband. Ich freue mich sehr, dass ihr hier bei uns seid. Und wir waren ja gestern auch tatsächlich ein bisschen bei euch unterwegs. Aber vielleicht stellt ihr euch einmal so kurz vor, was in dem Verband auch eure Funktionen sind.
Ja, mein Name, wie gesagt, Jan Riedel. Manche kennen mich auch mit dem Spitznamen Louis, Pseudonym Louis Hunt, von meinem Buch, was ich geschrieben habe. Ich bin seit 2017 Präsident vom DBJV. Ich muss sagen, wir sind mega happy, dass wir hier sein dürfen. Die Messe ist gigantisch. Ja. Man merkt einfach, dass immer mehr Zulauf kommt. Der Stand wird von Jahr zu Jahr mehr besucht. Das merkt man auch hier an den steigenden Zahlen. Und ich jage jetzt seit 2008 mit Jagdfallen und Bogen und aber auch gerne mit der Büchse bei uns in Deutschland. Ansonsten viel in Frankreich.
Okay. Oliver.
Ja, Oliver Opitz. Hab mit dem Louis 2017 angefangen, bin Vizepräsident des DBJVs. Jag seit über 30 Jahren und habe irgendwann mal gesagt, das mit der Büchse im Ausland ist schon schön. Aber ich würde gern mehr Pirschen näher rankommen. Und dann fing ich mit dem Bogenschießen an. Und aus dem Schießen wurde irgendwann der erste Bogenjagdurlaub. Und ich glaube, seit 10 Jahren habe ich im Ausland kein Gewehr mehr geführt.
Was war das erste Stück, was du gestreckt hast mit dem Bogen?
Es war ein Warzenkeiler in Namibia.
Und bei dir?
Ein Wildschwein in Ungarn.
Okay, also beide ein Schweinchen. Nein. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war gestern mit dem Henrik Lott auch bei euch und der ist ja auch jetzt mittlerweile begeisterter Bogenjäger und ich fand das sehr, sehr interessant, wie ihr das Ganze da oben macht und es wird ja von Jahr zu Jahr auch größer, das Ganze. Ihr kriegt von Jahr zu Jahr, kommen mehr Leute zu euch, die das Ganze ausprobieren möchten. Und was ich so spannend bei euch finde, ist, dass ihr auch euch die Zeit nehmt, sagen wir mal, für jeden einzelnen Gast, der kommt, mit der Vermessung und mit dem Erklären. Und da gehört, glaube ich, auch sehr, sehr viel Muße dazu, das zu machen. Das ist sehr, sehr gute Verbandsarbeit, kann man ja nicht anders sagen, weil man natürlich auch eine neue Generation von Jägern damit ranholt, die Bogenjagd interessant zu machen. Und hier auf der Messe das auszuprobieren, ist natürlich einer der ausschlaggebenden Punkte. Aber vielleicht könnt ihr darauf eingehen.
Es ist immer spannend, was für ein Lächeln wir auf die Gesichter zaubern können, wenn der erste Schuss raus ist.
Glaube ich.
Und es baut sich ja so auf. Wir geben dem möglich, so wie du sagst, wir vermessen die, dann erklären wir, dann haben sie einen Bogen in der Hand, aber noch nicht mit einem Abzug, mit dem sie schießen können, sondern sie lernen erstmal es ziehen und es einjustieren. Und dann wird es spannend. Und auf einmal geht er raus und er trifft vorne. Und dann sind immer alle wirklich platt. Und wenn wir die danach interviewen und Fragen stellen, sagen die, wow, das haben sie sich nicht vorgestellt, dass es so funktioniert. Und das ist aber, was wir rüberbringen können hier mit unserem Stand, dass ein Verständnis herkommt. Weil wir kennen alle so ein bisschen den Flitzebogen vom Kindesalter an, aber Das, was wir jetzt in der Hand haben, ist anders. Und sehen heißt verstehen. Und das ist das, was wir machen hier.
Also ich bin mega stolz auf unsere Mitglieder. Alle machen das ehrenamtlich.
Ja.
Wir haben jetzt roundabout 600 Mitglieder und mittlerweile sehr viele, die aktiv auch mitmachen und mitmachen möchten und sich hier eine Woche Urlaub nehmen, um an dem Stand zu stehen und zu zeigen, wie Jagdfallen und Bogen funktionieren, zu erklären, jeden Tag, mehrmals, immer wieder das Gleiche. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung.
Ich habe es gesehen, glaube ich, gestern waren 160 Leute, die ihr, wir haben es ja gerade gesagt, vermessen habt, alles erklärt habt und euch da jeweils die Zeit auch für jede Person einzeln genommen habt, damit die zum Bogenschießen kommen. Ich muss ehrlich sagen, bei mir hat das sehr, sehr früh angefangen. Ich war so mit 4, 5 Jahren, habe ich mit der Uroma im Garten, ihr kennt das aus dem Stück Weide oder Nussbaum, was rausgenommen, habe es geschnitzt und dann ging da eine kleine Sehne dran und dann wurde der Fall mit 2 km/h da rausgeschossen. Aber ich finde, dass heutzutage geht das, glaube ich, so bei der Jugend auch so ein ganz kleines bisschen verloren. Da bin ich ehrlich, wenn man das so ein bisschen sieht, die Entwicklung auch, wie viele Kinder draußen sind und wie viele Kinder sich tatsächlich auch so ein bisschen mit der Natur beschäftigen, erschreckt mich das ein bisschen, da bin ich ehrlich. Aber ich finde, dass die Messe hier auch gerade mit dem Lern und Natur, was ja gegenüber von euch ist, auf jeden Fall den Kindern da auch eine Chance gibt, sich an das Ganze zu etablieren. Bei euch ist ja das Schießen erst ab 16, richtig?
Genau.
Vielleicht müsst ihr da, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass da in Zukunft nochmal für die Kleinen was anzubieten. Aber am Ende des Tages muss man ja auch überlegen, dafür, das ist ja eigentlich eine Waffe. Und da muss man natürlich auch immer abwägen.
Geht nicht nur um das Thema Waffe,
ja,
was du sagst, sondern es geht darum, wir haben uns bei dem Alter an dem Thema Jagd orientiert.
Okay.
Ab wann darfst du einen Jagdschein machen?
Ja.
Und wir haben es auch bei uns in den Regularien drin, gerade auch aus USA übernommen, weil wir nach dem IBEP,
okay,
Schulen, International Bowhunter Education Program. Und da ist Vorgabe ab 16. Deswegen haben wir das jetzt hier auch gemacht. Und wir wollen auch die Jäger erreichen.
Okay. Nein, es war ja einfach eine Idee, weil wir kriegen jetzt ja auch noch Besuch am Wochenende, aber ist ja gar kein Problem. Ich finde auch, dass man an das ganze Thema auch, ihr seid ja kein Bogenschießverband, sondern es ist der Bogenjagdverband. Deswegen gebe ich dir da auch vollkommen recht.
Es ist natürlich trotzdem so, und da weisen wir auch hin, wir machen das jetzt für Jäger.
Ja.
Wenn ich jetzt aber eine Familie bin und ich habe Kinder zu Hause, so ab 6, 7, 8 Jahren fangen die an, können die ja so einen kleinen Bogen spannen. Und ich kann das immer auf den Parcours, auf diesen 3D-Parcours beobachten. Da kommen ganze Familien und die haben wirklich einen halben Tag, gehen da drüber und haben Spaß miteinander. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Jagdfamilie, ist es meine erste Chance, dass ich den Kindern, ich sage jetzt mal, auf dem 3D-Parcours des Pirschen schon zeige,
ja,
und dann mit denen diskutiere, was habe ich für einen Haltepunkt, ist es ein guter Schuss, ist es kein guter Schuss. Also ich kann spielerisch ganz viel schon das Jagdliche hier entdecken gemeinsam. Und das erlaubt der Bogen natürlich, wo ich das jetzt mit dem Gewehr nicht machen könnte. Also wir haben da schon mit unserem Sportgerät, was es ja auch mit ist, eine Möglichkeit, da was zu nutzen, was sonst nicht so einfach geht.
Stimmt. Ich würde gerne mal fragen, Jan, an dich, wie ist im Moment so die Gesetzeslage? Warum ist das Ganze in Deutschland nicht erlaubt? Und was können wir als Gemeinschaft tun, damit es tatsächlich irgendwann etabliert wird und auch dazu gehört?
Ja, also die Lage ist, dass seit 1976 das Verbot im Bundesjagdgesetz festgeschrieben ist, dass es verboten ist, mit Pfeilen auf Schalenwild und Seehunde zu schießen. Und jedes Land hat sein eigenes Landesjagdgesetz und hat das dann entsprechend auch noch teilweise übernommen oder verändert. Und nachdem, wenn wir mal über den Tellerrand rausschauen in Europa, merken wir, dass viele Jäger außenrum auch zusätzlich wählen können, Jagdpfeil und Bogen verwenden zu können. Und das ist durchaus sinnvoll, gerade unter anderem auch für den urbanen Bereich, wo es uns Jäger zu gefährlich wird, ja, unter Büchse zu schießen. Und das wäre natürlich auch ein Anhaltspunkt für uns in Deutschland hier, eine Erweiterung schaffen zu können.
Wir hatten gerade die Rebecca Nahm hier, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die ist ja Stadtjägerin, mhm, in Baden-Württemberg, und ich habe auch mir deine Doku tatsächlich nochmal angeguckt, um mich so ein bisschen auf das Ganze vorzubereiten, und da ist natürlich auch ein großer Unterschied, sagen wir mal, auf was für eine Distanz eine Kugel geschossen aus einer Waffe für einen Schaden anrichten kann und was ein Pfeil für einen Schaden anrichten kann. Natürlich, wenn du eine Jagdklinge jetzt auf 50 Meter abbekommst, ist es auch nicht witzig, aber es ist natürlich so, dass es das auf jeden Fall wesentlich sicherer macht. Und ich sag mal so, es ist nicht so invasive auf Englisch, sagen wir mal, auf die Tiere zu jagen. Erstens, weil es einfach totleise ist, also man hört gar nichts. Und natürlich auch, wie du es gerade sagst, im urbanen Bereich dadurch dann eine absolute Bereicherung ist, das dort auszuüben. Was können wir machen, damit das irgendwann erlaubt ist? Was können wir, also wie gehen wir da dran?
Ich glaube, wir müssen mehrere Bereiche hier angehen. Der eine Bereich ist den wir hier sehen, das ist Aufklärungsarbeit.
Ja.
Und Messe ist natürlich so ein Bottom-up-Approach. Ja? Du gehst wirklich in die Breite und informierst breit. Und was wir gemerkt haben über die letzten Jahre, war am Anfang war das immer erstes Jahr, wer seid ihr? Im zweiten Jahr, wir verstehen, was ihr macht. Und jetzt ist es so, wie machen wir es gemeinsam weiter und entwickeln das? Und haben auch Diskussionen mit den Jagdverbänden, die sehen, ihr seid ja echt vertrauenswürdig, ihr seid ja Jäger. Ja, wir sind Jäger. Wir haben halt noch ein zusätzliches Mittel, das wir auch benutzen. Das heißt, ein Teil ist die kommunikative Seite. Die zweite Seite, vielleicht kann der Louis ein bisschen was drüber sagen, ist Wissenschaft.
Sehr gerne.
Genau. Wir merken, dass das Interesse nicht nur in der breiten Jägerschaft steigt, sondern auch in Behördenebene.
Ja.
Dass hier eine Notwendigkeit gesehen wird und verstanden wird auch. Genau dieses Beispiel, was ich vorhin sagte, urbaner Bereich, ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Macht es aber alles leider nicht so einfach, weil nicht die Behörden, die Jagdbehörde selbst alleine entscheiden kann meistens, sondern natürlich auch noch andere Referate in den Ministerien, auch das Thema Tierschutz. Und da ist es meistens schwer, Verständnis zu schaffen, wie so eine Jagdspitze funktioniert, dass das im Prinzip genauso gleich schnell tödlich ist wie die Kugel. Und deswegen haben wir uns natürlich auch als Verband auf die Fahne geschrieben, wissenschaftliche Arbeiten, Forschung zu unterstützen, voranzutreiben. Und du weißt vielleicht, 2019 gab es schon mal so einen ganz großen Vorstoß in Brandenburg.
Ja.
Und alle haben den Daumen hochgehoben. Da gab es einen riesen runder Tisch mit Bürgermeistern, mit Wissenschaftlern, mit Behörden und drum und dran. Und haben alle den Daumen hochgehoben, ja, wir wollen das so machen, wir wollen ein Projekt machen. Und letztlich ist es aber leider so medial hochgeschossen, dass dann die Entscheidungsebene hoch angesetzt wurde. Im Ministerium musste eine wissenschaftliche Ausschreibung gemacht werden, also eine öffentliche Ausschreibung gemacht werden. Und dann haben das natürlich auch andere mitbekommen und haben dagegen interveniert.
Sehr, sehr schade, muss ich ja ehrlich dazu sagen. Wir haben das Ganze ja gesehen bei dir in der Doku. Das war ja in Frankreich, wo ihr am Jagen wart, richtig, oder?
Genau, Frankreich.
Und ja, ich bin auch oft genug mit dem Bogen unterwegs gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe ein Problem nur beim Bogenschießen. Und das ist, dass wenn man es nicht, man muss das leben, meiner Meinung nach. Und man muss dieses Hobby, diese Interesse, muss man auf jeden Fall jeden Tag verfolgen. Und meiner Meinung nach auch sich danach richten, dass man das machen kann. Wir hatten im Vorfeld, hattet ihr mich gefragt, ob ich letztes Jahr unterwegs war. Da habe ich gesagt, nein, ich bin nicht zum Üben gekommen. Und dann brauche ich auch nicht, wenn ich jetzt auf eine Jagdreise gehe, dann sagen, ja, okay, ich nehme zusätzlich nochmal den Bogen mit und probiere es. Ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich finde, dass Bogenschießen die ehrlichste Form von der Jagd ist und auch wahrscheinlich die schwierigste. Aber man muss auch ehrlich zu sich selber sein, wenn man nicht genug dafür getan hat, um tatsächlich weitmännisch mit dem Bogen jagen zu können. Aber ich sehe das so, wenn es natürlich zum Schuss kommt, egal jetzt ob mit Waffe oder mit Bogen, die Wirkung ist die gleiche. Ich habe Tiere geschossen bis eine Tonne und es ist kein Problem. Also die Fluchten sind das gleiche. Wir haben uns ja letztes Jahr auch darüber unterhalten. Da gibt es ja eine Studie, ich glaube, die wurde in Schweden oder Finnland, ich weiß nicht.
Aus Finnland.
Aus Finnland, genau. Wie viel die Wirkung da ist und wie schnell die Tiere eine Todesflucht haben und dann verenden. Und theoretisch gesehen ist es ja mit der Klinge besser. Insofern sollte man sich da auch danach richten, dass es halt auch möglich ist. Natürlich ist bei einem schlechten Schuss
Egal wie,
ist es nicht gut. Deswegen mein Appell natürlich, wenn ihr jagen geht, trainiert, schießt jeden Tag die Pfeile, auch wenn ihr im Jagdurlaub seid. Stellt euch morgens hin, bevor ihr rausgeht, schießt die Pfeile, haltet zwischendrin an beim Pirschen, macht mal einmal kurz eine Übung mit dem Arm, damit es dann hinterher nicht dazu kommt, dass der Bogen nicht ausgezogen werden kann. Und probiert natürlich auch in den unterschiedlichsten Positionen und komischen Lagen zu schießen, weil das ist nämlich das hinterher, wo es dann da ist. Da ist nicht die Situation, dass es auf, sagen wir mal, trocken auf 20 Meter ist, sondern sind es 25 Meter und man muss knien. Und aber.
Da Max, du hast völlig recht. Wenn ich mit dem Bogenjagen anfange, muss ich mich auch für mich, ich sage jetzt mal, hocharbeiten. Im Sinne von vielleicht nicht als erstes gleich auf eine Pirsch gehen, wo ich recht wenig Deckung habe, sondern vielleicht ist es am Anfang wirklich noch gut, erstmal sich irgendwo an eine Kehrung zu setzen, um einfach Komplexität rauszunehmen. Ich muss jagen, oder bei mir war es so, ich habe jagen neu gelernt. aber eher in Bezug auf, ich bin näher am Wild, ich muss das Wild eher einschätzen und beobachten lernen und dann kann ich sauber jagen. Und das Komplexe, was du angesprochen hast, für mich ist eigentlich das Angehen. Wenn das dann in meiner Range ist, wo ich jagdlich tätig werden kann, dann muss es wieder sauber passen. Das heißt, ich muss da fit sein, absolut, und damit muss ich dementsprechend vorbereitet und trainiert sein. Dann darf es nicht mehr komplex sein für mich, dann müssen meine Abläufe so verinnerlicht sein, dass sie automatisch, jetzt ein schwieriges Wort, aber reibungslos stattfinden. Und dann bin ich auch erfolgreich mit dem Bogen, dann klappt das auch wirklich gut. Und dann ist die Komplexität meine Ruhe, um ranzukommen.
Du hattest vorhin wissenschaftliche Arbeiten angesprochen, Finnland. Falls es jemanden interessiert, auf der Homepage vom Deutschen Bogenjagdverband gibt es einen Bereich, wo das alles hinterlegt ist. Sämtliche Studien, europaweit, teilweise weltweit. Und zu dem Thema Doku, das lief auf Arte.
Ja.
Ja, genau. Das war sehr, sehr spannend. Ging auch bis nach Spanien, dass die spanischen Bogenjäger in Madrid begleitet wurden. Und ich glaube, das hat auch einiges gezeigt.
Ich fand es sehr, sehr spannend. Oliver, du hast gerade das Thema Hocharbeiten angesprochen. Da würde ich gerne mal von euch hören, was ihr empfehlen würdet, sagen wir mal, wenn man anfängt, ob man sich zum Beispiel einen Top-of-the-Range-Bogen kauft direkt, wenn man das Geld dafür hat. Oder ob ihr sagt, holt euch erstmal einen Bogen, wo man vielleicht auch, sagen wir, mit der Pfundzahl langsam hochgehen kann. Und ob man sich direkt das High-End-Equipment kauft oder erstmal so ein Starter-Paket, womit man anfängt und sich dann hocharbeitet.
Von mir aus empfehle ich immer ein Starterpaket. Hat ein paar Gründe. Das erste ist wirklich die Pfundzahl, was du sagst, Max. Ich muss meinen Körper dran gewöhnen. Ich bringe wirklich Druck auf die Arme. Und ich habe das auch falsch gemacht am Anfang, viel zu hoch eingestiegen. Und nach einem halben Jahr hatte ich in den Schultern einfach eine Entzündung gehabt. Also muss ich wieder aufhören, den Bogen schießen oder reduzieren. Leichter anfangen, Bewegungsablauf lernen, dann werde ich viel sicherer drin. Zusätzlich ist es noch so, diese High-End-Bögen sind auch sehr, wie soll ich sagen, begrenzt. Die haben nämlich eine fixe Pfundzahl. Ich kann da nicht gleich was verstellen. Wenn ich was anderes ändern möchte, muss ich oft mir neue Module etc. kaufen. Auch in der Auszugslänge. Und gerade beim Üben, wenn ich anfange, bin ich 28 Zoll Auszug oder 28,5. Mit diesen Starterbögen kann ich das justieren und spielen und rausarbeiten, was ist für mich komfortabler. Das heißt, es ist besser. Und wenn das dann mal gesettelt ist, wenn ich das habe, das ist vielleicht so nach 3, 6, 9, 12 Monaten der Fall, 3 bis 6 Monate ist wahrscheinlich normal, dann kann ich sagen, so, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt mir einen High-End-Bogen kaufe und dann kann ich halt in den Leistungsbereich reingehen, weil der Pfeil dann doch noch mal einen Tick schneller ist. Fürs jagdliche Anfang sind diese Starterbögen völlig ausreichend schon. Die sind ausreichend potent, die beschleunigen Pfeil ausreichend gut und ich kann damit wunderbar in Europa auch schon jagen gehen, ohne Probleme.
Man muss auch dazu sagen, dass natürlich die High-End-Bögen, dadurch, was du gerade gesagt hast, mit den Einstellungen, die sie haben, weniger fehlerverzeihend sind und nicht darauf ausgelegt sind, dass wenn man mal schräg durchguckt etc., dass dort ja immer noch eine vernünftige Pfeilausgabe bei dem Ganzen passiert. Und da muss man dann auch ehrlich sagen, ja, man kann sich einen kaufen für, weiß ich nicht, 1.500 Euro, auch 2.000 Euro, aber der für 500, 600, 700 Euro oder vielleicht sogar ein Gebrauchter, wo man die Auszugslänge verstellen kann, ist für den Anfang auch gut. Und meiner Meinung nach ist es auch mit der Pfundzahl. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute überschätzen sich da auch, was sie so ziehen können, weil man muss nicht unbedingt 75 Pfund, 80 Pfund haben, um ein Tier strecken zu können. Das reichen auch 60 Pfund aus oder auch 50 Pfund. Ich weiß gar nicht, was die, ich glaube, in vielen Ländern ist 55 Pfund oder 50 Pfund, ist, glaube ich, die
teilweise, Linie, oder? Teilweise ab 40 Pfund, okay, je nachdem, welches Land. Im Endeffekt kommt es auf die Energie drauf an, die der Pfeil dann hat.
Ja.
Ja, Masse, Geschwindigkeit, das ist das Wichtige.
Wie geht's bei euch hier weiter auf der Messe?
Wir haben seit einem Jahr intern immer die Diskussion, was machen wir neu? Heuer haben wir angefangen, den Hochstand mit einzubauen.
Ja.
Winkelschüsse von oben zu zeigen. Wir haben das ausprobiert, wir haben sofort gesehen, dass die Leute sagen, oh, was passiert da? Da kommt ein neuer Magnet dazu. wir haben eine andere Diskussion, die müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Ich habe so einen kleinen Traum, den versuche ich gerade immer so ein bisschen zu verkaufen, und der heißt Bowhunter Village.
Okay.
Wir sehen, auf unserem Stand kann man was erleben. Das heißt, wir laden die Leute emotional auf.
Ja.
Und dann gehen sie aus dem Stand raus und finden nichts. Und wir haben jetzt schon mit ein paar Händlern gesprochen, auch Reiseanbieter, haben gesagt, fände das eigentlich cool, wenn wir da so ein bisschen eine Community aufbauen, dass das mehr wird. Und da kamen überall Daumen hoch. Also ich hoffe mal, dass wir nächstes Jahr nicht nur ein Stand sind, sondern dass um uns herum so kleine Satelliten entstehen, die dann diese ganze Welt Bogenjagd zeigen. Und das wäre so für mich das Wachstum, was wir hier zeigen können, und die Emotionen einfach dann wirklich umzusetzen.
Ich glaube auch, also wenn du das gerade ansprichst, die Leute sind ja Feuer und Flamme, wenn sie von eurem Stand runtergehen. Da ist die beste Möglichkeit wahrscheinlich, um den Bogen tatsächlich dann auch zu verkaufen, nehme ich mal an, oder das Equipment dafür. Und macht ja nur Sinn, dass es dann vielleicht auch ein paar Händler gibt und ein paar Outfitter, die sich dann dazu gesellen und das Ganze anbieten. Mit den Outfittern finde ich tatsächlich, das ist kein Problem, aber die Outfitter müssen sich, glaube ich, auch darauf einstellen. Es gibt viele, viele Jäger, es gibt aber sehr, sehr wenige Bogenjäger und auch vielleicht Leute, die dann auch tatsächlich mit dem Bogen führen können. Du hast, bevor wir hier angefangen haben, über die Frustrationsgrenze geredet.
Toleranz.
aber die Frustrationsgrenze ist, glaube ich, auch da ein erheblicher Punkt. Also man muss da auch Abstriche machen. Man kann nicht die Strecke machen, die man mit der Waffe oder der Büchse, wenn man jetzt gerade in Afrika unterwegs ist, kann ich euch ein Lied von singen, gerade wenn ihr am Anfang unterwegs seid. Das ist völlig neues Jagen, aber es ist auch einfach cooles Jagen. Aber vielleicht könntest du da auf die Frustration vielleicht nochmal eingehen.
Ja klar, ich kann ja mit der Büchse deutlich weiter schießen,
ja,
und auch treffen. Um den Bogen beschränkt man uns halt einfach auf die 25 Meter. Ja? Der Bogen macht ein leises Geräusch, das Tier kann das hören, aber ich als Jäger möchte auf jeden Fall, dass mein Pfeil in der Kammer trifft. Und das macht das Ganze ein bisschen schwer. Ja, Frustrationsgrenze, okay. Man lernt einiges über die Zeit dazu, ja?
Ja.
Auch wenn du allein, also wenn du gar nicht pirscht gehst oder nur am Ansitz bist, allein da können schon genug Fehler passieren, ja? Meinetwegen, ich habe die falschen Klamotten an, die sind zu laut. Und ich muss mich einfach bewegen, ich muss den Bogen ausziehen. Und wenn das Rascheln von meinen Klamotten beim Tier ankommt, dann springt es halt ab. Ne? Oder ich bleibe irgendwo hängen oder wie auch immer. Oder die Bewegung ist zu arg. Oder ich habe vergessen, meine Handschuhe anzuziehen und das Tier nimmt mich entsprechend wahr. Das ist so ein starkes Learning.
Ich kann es nur unterschreiben. Ich hatte das am Anfang echt. Es hat lange gedauert, bis es vernünftig geklappt hat. Aber Leute, wenn ihr mit dem Ganzen, wenn ihr den Podcast hört und ihr findet das Thema interessant, erzähl mal bitte, in welcher Halle ihr seid.
Wir sind in der Halle 2, wenn man also die Rolltreppen hochkommt. Halle 2 rein, gleich rechts. Großer Stand.
Man kann es eigentlich nicht verfehlen, und geht zu den beiden hin. Fragt eure Fragen, probiert es aus, kommt zur Messe hier und lasst euch auf jeden Fall beraten, und dann hoffen wir, dass euer Traum von dem Village nächstes Jahr,
Bowhunter Village
nächstes Jahr Wirklichkeit wird. Wäre ich sehr dafür, und vielen Dank, dass ihr beiden heute hier wart und dass wir ja über den Deutschen Bogenjagdverband sprechen konnten.
Max, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier sein durften, und nochmal vielen Dank an die Messe, dass wir hier auch sein dürfen.
Sehr gut. Danke, Max.